Wir kommen dem Matthäusevangelium jetzt zu einem ganz außergewöhnlichen Abschnitt und zu einem weiteren Eckpfeiler. Der Herr Jesus zeigt uns ja im Matthäusevangelium auch heilsgeschichtlich diese große geistliche Wahrheiten. Und jetzt kommen wir zu einem ganz zentralen Punkt. Der spielt sowieso in der Heilsgeschichte eine große Rolle, aber auch in der Seelsorge, wenn man mit Menschen zu tun hat, die in Anfechtung sind. Und wir möchten das jetzt einfach biblisch ganz sauber uns ansehen. Matthäus 12, ab 22. Da wurde ein Besessener zu ihm gebracht, der blind und stumm war. Und er heilte ihn, sodass der Blinde und Stumme sowohl redete als auch sah. Und die Volksmenge staunte und sprach, ist dieser nicht etwa der Sohn Davids? Als aber die Pharisäer es hörten, sprachen sie, dieser treibt die Dämonen nicht anders aus als durch Beelzebul, den Obersten der Dämonen. Da aber Jesus ihre Gedanken kannte, sprach er zu ihnen, jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, wird verwüstet, und keine Stadt, kein Haus, das mit sich selbst uneins ist, kann bestehen. Wenn nun der Satan den Satan austreibt, so ist er mit sich selbst uneins. Wie kann dann sein Reich bestehen? Wenn ich die Dämonen durch Beelzebul austreibe, durch wen treiben sie eure Söhne aus? Darum werden sie eure Richter sein. Wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Oder wie kann jemand in das Haus des Starken hineingehen und seinen Hausrat rauben, wenn er nicht zuerst den Starken bindet? Erst dann kann er sein Haus berauben. Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Darum sage ich euch, jede Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden. Aber die Lästerung des Geistes wird den Menschen nicht vergeben werden. Und wer ein Wort redet gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Wer gegen den Heiligen Geist redet, dem wird nicht vergeben werden, weder in dieser Weltzeit noch in der zukünftigen. Wir haben hier ein paar zentrale Dinge. Ich möchte zuerst ein paar heilsgeschichtliche und auch zentrale Dinge aufgreifen. Kolosser 1,13 zum Beispiel. Das ist ein zentraler Punkt der Wiedergeburt und der Erlösung. Das ist wichtig für uns, wenn wir geistlich auch Kämpfe haben. Da sagt er, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Also wie gesagt, ganz klar, mit der Vergebung der Sünde passiert etwas. Ich werde automatisch aus dem Machtbereich, das steht im griechischen Wort, das heißt, dass jemand Vollmacht über mich hat. Ich werde aus dem Machtbereich des Teufels herausgerissen und ins Reich Jesu Christi versetzt. Das heißt, der Teufel hat keine Macht mehr an mir. Man kann noch parallel, ich jetzt nicht auf dem Zettel, Kolosser 2,15 dazu lesen. Da sagt Bibel, der Jesus am Kreuz, als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Das ist ganz wichtig. Er hat praktisch die ganze Finsternismächte entwaffnet, als der Jesus ins Totenreich ging. Und man muss das einfach sehen. Er war der Fürst des Lebens. Er hat den Tod nicht gekannt. Also ich bin immer noch überzeugt, dass die ganze Qual, auch die ganze Flüche, alles das für die gesamte Menschheit im Kreuz zu tragen, furchtbar und schrecklich war. Aber ich glaube, dass der Tod selber noch schrecklicher war, weil den kannte er nicht. Er hat ja genauso wie der Vater im Himmel, hat er göttliches Wesen. Das heißt, er ist eigentlich unsterblich. Und das ist das, wo dann Psalm 22 sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da hat der Vater ihn so dahingegeben, auch in seiner geistlichen Substanz, dass er sterben konnte, und das war furchtbar. Aber jetzt kommt das Entscheidende. Als der Jesus stirbt, geht er ins Totenreich. Das war zu dem Zeitpunkt, als er stirbt, noch der Sheol. Also es ist ja so, im Hebräischen heißt das Totenreich Sheol, und bis zu der Auferstehung Jesu war das ein einziger Raum. Das sieht man dem, dass der Saul und der Samuel am gleichen Platz waren. Die waren nicht an zwei verschiedenen Plätzen. Nach der Auferstehung Jesu in Matthäus 27 erscheinen die Toten. Und jetzt sagt der Jesus prophetisch in Lukas 16, dass das Totenreich geteilt ist. Das ist aber nachweislich erst eigentlich von der Schrift zu erkennen, nachdem er auferstanden ist. Das heißt, bei der Auferstehung teilt er das Totenreich in zwei Teile. Und jetzt nennt die Bibel das Totenreich, der Sheol, also dort, wo die Toten sind, Hades. Und den Teil, wo die Gläubigen sind, nennt er Paradies. Und als der Jesus in diesen Sheol, ins Totenreich ging, dort ist immer der gleiche Vorgang. Der Teufel hat Macht, das steht in Hebräer 2, über den Tod. Und jetzt kommt plötzlich, nachdem am Kreuz vor Golgatha noch ein Mensch starb, da hatte der Herr Jesus noch die volle Begrenzung seiner Menschheit. Er war, obwohl er Gottes Sohn war und göttlichen Wesens war, war ein Mensch wie wir. Und in dem Moment, wie er stirbt, passiert was Ungeheures. Er geht ins Totenreich und jetzt steht dem Teufel plötzlich nicht ein Mensch gegenüber, ein toter Mensch, den er packen kann, sondern steht ihm plötzlich wieder der Sohn Gottes in seiner Allmacht gegenüber. Er hatte ja schon zu Lebzeiten so Allmacht, dass er seine Jünger Vollmacht gab über alle Finsternismächte. Sie konnte Dämonen austreiben, sie konnte jede Finsternismacht zurücktreiben. Und jetzt steht der Teufel seinem Besieger gegenüber. Der Jesus hat den Teufel vollständig besiegt, indem er alle Flüche, alle Sünde, alles ausgelöscht hat und völlige Macht hat. Kolosser 2,15 sagt, er hat sie entwaffnet. Und er hat völligen Sieg. Und darum ist auch so, das, was hier dann reell vollzogen wird, ist hier in Matthäus 12 bereits schon da, weil er der Sohn Gottes ist. Das heißt, er hat hier Macht über jede Finsternismacht. Da kommt ein Besessener, da steht im Griechischen steht da ein Dämonisierter. Also jemand von Dämonen beherrscht, besessen. Der war blind und stumm. Und jetzt haben wir das Problem, wir haben hier wieder etwas, das sind diese messianischen Wunder. Es gibt drei messianische Wunder. Das ist nicht in der Bibel so beschrieben, aber du siehst an der Bibel, wie sie reagiert, dass genau so im Judentum überliefert war. Die Juden haben gesagt, wenn der Messias kommt, tut er drei messianische Wunder, die niemand tun kann. A, er wird einen Aussätzigen heilen. Das ist Matthäus 8. Es wurde nie, seit Naaman, und das war gar kein Jude, sondern nur ein Syrer, es wurde nie ein Aussätziger geheilt, nachweislich, nach der Fertigstellung der fünf Bücher Mose. Und zwar kein Jude wurde mehr geheilt. Jetzt wusste die, wenn es erstmal eine Person auftritt, die einen Aussätziger heilt, dann muss es der Messias sein. Hat er bewiesen, Matthäus 8. Und dann haben sie gesagt, das ist auch ganz einfach, weil das mit den jüdischen Rabbis zu tun hatte. Wenn ein Mensch auftritt, der einen stummen, Besessenen letztendlich befreien kann, muss es der Messias sein, aus dem Grund, ihr könnt euch erinnern, wo der Herr Jesus den fragt, wie heißt du? Legion. Das heißt, die jüdischen Rabbis mussten den Namen des Dämons erfragen und dann konnten sie ihn erst austreiben. Die konnten sonst nicht austreiben. Jetzt kommt der Herr Jesus und es ist doch klar, wenn jemand stumm ist, kann er nicht befreit werden, weil er den Namen nicht sagen kann. Und der Jesus, weil er der Messias ist, treibt diesen stummen Dämon aus. Jetzt haben sie den zweiten Beweis. Aus zweier und dreier Zeugen Mund besteht jedes Zeugnis. Jetzt haben sie es hier. Schwarz auf weiß haben wir es in der Bibel geschrieben und sie haben es live erlebt, dass hier der Messias sich praktisch durch die messianische Wunder beweist. Im Johannesevangelium Kapitel 9 kommt dann noch, da öffnet er einem Blindgeborenen die Augen. Und das ist genauso das dritte messianische Wunder. Also er hat alle drei messianische Wunder getan. Jetzt muss man das einfach nüchtern sachlich sehen. Von daher ist wirklich ein zentraler und entscheidender Punkt passiert. Der Herr Jesus hat jetzt nicht nur gepredigt. Er hat nicht nur bewiesen von seiner Wortgewalt her und von seiner Vollmacht, dass er der Messias ist. Er hat jetzt drei messianische Wunder getan. Das heißt, faktisch, auch nach der Lehre des Judentums. Und zur Zeit Jesu gab es ja bereits die Überlieferung der Alten. Und die Überlieferung der Alten ist das, was man heute Mishnah nennt. Das kann man kaufen. Ich habe die daheim. So ein dicker Band. Die haben 200 nach Christus ungefähr, haben sie die ganze Lehre, die die Rabbis und die Pharisäer und die Schriftgelehrten hatten, neben der Bibel haben sie aufgeschrieben. Das ist meistens das, was biblisch gar nicht stimmt. Es ist so, sie haben jetzt schwarz auf weiß, letztendlich in ihrer eigenen Überlieferung müssen sie heute erkennen, dass eigentlich der Jesus der Messias ist. Er hat alles erfüllt. Und dann hat er diese drei messianische Wunder getan und von daher war eigentlich klar, sie hätten jetzt praktisch zusammenbrechen müssen, hätten sagen müssen, Entschuldigung, du bist der Messias. haben sie nicht getan. Ich möchte aber nochmal geschwind was zeigen wegen der heilsgeschichtlichen Einteilung. Das spielt hier auch eine Rolle. Wir haben ja in der Bibel Abschnitte. Coffield hat das auch eingeteilt, viele Ausleger haben das eingeteilt. Aber ich möchte nicht auf das gehen, was hier die Menschen sich zusammengedacht haben, sondern einfach, wie die Bibel selber vorgeht. 1. Mose 1,1, die Schöpfung, bis 2. Mose 19,25. Also ab 2. Mose 20 beginnt das mosaische Gesetz, hast du die sogenannte Schöpfungsordnung. Die Schöpfungsordnung ist generell. Da steht zum Beispiel, dass Gott die Menschen männlich-weiblich schafft, Mann, Frau, dass das normal ist. Also das, was heute propagiert wird, ist von der Schöpfungsordnung her völlig daneben. Das heißt, die Schöpfungsordnung sagt ganz klar, Mann, Frau, sagt ganz klar, Ehe zwischen Mann und Frau, nichts anderes. Und sie sagt klipp und klar, du sollst 6 Tage arbeiten, am 7. Tag sollst du ruhen. Also sie sagt, der Mensch soll arbeiten, aber am 7. Tag soll er ruhen. Paulus wieder sagt, du kannst die Tage letztendlich auch halten, wie du innerlich bist. Das heißt zum Beispiel, Schlachter hat am Sonntag 5-mal gepredigt, das war ja wohl kein Ruhetag. Also hat er den Ruhetag genommen, der ihm wirklich am besten gepasst hat, das war der Montag. Auch machbar, biblisch. Also man müsste Sabbat nicht halten, das ist ganz wichtig. Und dann 2. Mose 20 bis Apostelgeschichte 1,26 ist die Zeit des mosaischen Gesetzes. Das ist alles Gesetz. Der Herr Jesus hat unter dem Gesetz letztendlich gewirkt, hat unter dem Gesetz gelitten, ist unter dem Gesetz gestorben. Weil er musste mit seinem Blut ins himmlische Heiligtum, er musste, bis er in den Himmel zurückgefahren ist. Und das Blut im himmlischen Heiligtum, wer das nachlesen will, steht gigantisch wunderbar beschrieben in Hebräer 8. Da kannst du genau nachlesen, dass im Himmel eine Stiftshütte gibt, dass in diese Stiftshütte der Herr Jesus eingehen musste. Und bis er das getan hatte, war das mosaische Gesetz nicht erfüllt. Und in dem Moment ist erfüllt, und wenn er der Heilige Geist dann ausgießt, dann beginnt die Zeit der Gemeinde, dann ist das mosaische Gesetz laut Römer 7,4 für uns Gläubige erledigt. Und das, was wir hier lesen, ist noch unter mosaische Gesetz. Das heißt, er musste jetzt noch, er ist noch nicht auferstanden, er hat zwar Wunder getan, aber er musste hier noch den gesetzlichen Beweis antreten. Und er hat sogar mehr getan. Er hat ja vollkommen bewiesen, dass er der Messias ist, indem er Jesaja 61 erfüllt hat. Wenn er Jesaja 61 lässt, dann seht er genaue Liste. Das sind genau die Dinge, die der Jesus getan hat zu seiner Lebzeit. Aber er ist sogar weitergegangen und hat ihnen sogar noch ihre mündliche Überlieferung letztendlich erfüllt, indem er diese messianische Wunder tat. Ich muss noch dazu sagen, dann beginnt ja praktisch mit Apostelgeschichte 2,1 die Gemeindezeit und die geht bis Offenbarung 11,19, dort wird die Entrückung beschrieben, oder in 1. Thessalonicher 4,13 und dann Offenbarung 20, das tausendjährige Reich, 21, 22, das sind die Ewigkeiten. Jetzt sagt ja der Jesus hier, ich möchte es vorab sagen, bevor man die Sünde wie den Heiligen Geist ansieht, er sagt, wenn ich die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, dann ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Jetzt muss man es einfach sehen, Reich Gottes oder Reich der Himmel ist letztendlich so. Die erste Erscheinungsform ist Alte Testament. Und zwar, da gibt's noch kein Reich der Himmel, da ist nur verheißen, weil der Herr Jesus noch nicht da ist. Das Reich der Himmel ist immer untrennbar mit dem Messias, mit dem König verbunden. Zur Zeit der Evangelien, das ist die zweite Erscheinungsform. Da ist der Jesus da als der König, aber er richtet noch kein Reich auf. Jetzt hast du die zweite Erscheinungsform. Und jetzt sagt er, jetzt ist das Reich Gottes in seiner Person zu euch gekommen, weil ich nämlich die Dämonen austreibe. Und zwar die ihr nicht austreiben könnt. Die letzte Erscheinungsform für uns ist die Ausgießung des Heiligen Geistes. Die Bibel sagt, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Jetzt ist das Reich Gottes inwendig in mir. Es ist in mir drin. Das ist die letzte Erscheinungsform für die Gläubigen. Nach der Entrückung und der sichtbaren Wiederkunft Jesu wird das Reich Gottes wieder auf der Erde aufgerichtet, im tausendjährigen Reich. Und dann nach dem Gericht vom großen weißen Thron, nachdem alle auferstanden sind, dann ist das Reich Gottes, Offenbarung 21, 22, der Normalzustand, das ist dann der Himmel. Beziehungsweise die Himmel, Schmerzsaal, wo wir dann sein werden beim Herr Jesus in einer wunderbaren Art und Weise. Jetzt ist wichtig, also diese Eckpfeiler sind einfach zentral. Aber jetzt kommt hier etwas. Diese Leute, diese Pharisäer, die sind eiskalt. Wisst ihr, was die machen? Die säen, da tut jemand die messianische Wunder. Das haben die gesehen. Jetzt geht die einfach hin und sagt, Das war nicht der Heilige Geist, es war Dämonen. Es war Belzebul, es war Teufel. Sie sagen, er hat diese Wunder, durch die er bewiesen hat, dass er der Messias ist, die hat er mit dämonischen Kräften getan. Der Teufel hat die gewirkt. Etwas Schreckliches gibt's nicht. Der Jesus sagt drum, wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Er sagt klipp und klar, Haus, wenn's zerrissen ist, das war bei Israel. Und später nennt er sie Schlangenbrut im nächsten Abschnitt in Vers 34. Und jetzt erklärt er klipp und klar und sagt hier, jetzt habt ihr den Heiligen Geist gelästert. Hochinteressant. Wenn man jetzt heilsgeschichtlich wieder die ganze Bibel durchsucht, dann fällt auf, die Sünde wider den Heiligen Geist oder gegen den Heiligen Geist, die Lästerung gegen den Geist, kommt im Alten Testament nicht vor. Gibt es nicht. In die Evangelien kommt sie massiv, Matthäus 12, Markus 3 und Lukas 12. Das sind die Parallelstellen zu unserem Text. Das heißt, da geht es darum, der Jesus tut Wunder, messianische Wunder, und die Pharisäer kommen und Schriftgelehrte. Ich drehe die Hand nicht zwischen einem Pharisäer und einem Schriftgelehrten. Die Pharisäer waren die Orthodoxe, die Strenge, und die Schriftgelehrte waren die moderne Theologe, die ja nichts geglaubt haben. Und hier ist ganz einfach, sie sagen, das, was du getan hast, ist vom Teufel. Und das war die Sünde wie der Heilige Geist. Interessant ist, in der Apostelgeschichte kommt die Sünde wider den Heiligen Geist nicht vor. Schon mal erstaunlich. In die Lehrbriefe kommt die Sünde gegen den Heiligen Geist nicht vor. Ist erstaunlich. In der Offenbarung kommt die Sünde wider den Heiligen Geist auch nicht vor. Ich möchte jetzt einfach an den gesunden Menschenverstand appellieren. Mich hat die Pfingstbewegung fast 11 Jahre gefangen, weil ich alle diese Dinge nicht wusste. Hätte ich das alles gewusst, wäre ich nie in diese Falle gegangen. Es ist doch interessant. Als ich anfing, das hat bei mir ungefähr 4 Jahre, 2 Jahre ganz hart, wo ich wirklich um die Wahrheit gekämpft habe und wirklich auch alles geprüft habe. Ja, da hat man mir so mit dem Zaunpfahl gewinkt, pass auf, dass du nicht die Sünde wie den Heiligen Geist begehst. Ich hatte keine Angst mehr, ich wusste, dass ich prüfen muss. Sondern es war einfach so ein bisschen immer das Drohen mir gegenüber. Aber es ist ganz einfach. Ich habe ja dort erst überhaupt gelernt, mit der Bibel umzugehen. Ich habe mit der Bibel überhaupt nicht umgehen können. Ich habe nicht gewusst, dass es 5 Erscheinungsformen vom Reich Gottes gibt. Altes Testament verheißen, in die Evangelien der König ohne Reich, dann gesamter Block der Gnadezeit, in mir ist der Reich Gottes inwendig, dann kommt das tausendjährige Reich, am Schluss der Himmel ist normal, habe ich alles nicht gewusst. Ich habe nicht gewusst, dass es Stiftshütte im Himmel gibt, wo der Herr Jesus eingegangen ist, sein Blut gesprengt hat. Ich habe nicht gewusst, was es heißt, ein vollkommenes Opfer zu haben, habe ich alles nicht gewusst. Aber wenn du jetzt ganz, ganz nüchtern sachlich, ohne was zu wissen, Bibel liest, dann musst du doch sagen, warum kommt die Sünde wider den Heiligen Geist nur in die Evangelien vor? Warum kommt die nicht in die Lehrbriefe vor? Warum nicht in der Apostelgeschichte? Ich sag's vorab, weil du es nach der Zeit der Evangelien gar nicht mehr begehen konntest. Du konntest andere Sünden begehen. Ich möchte die doch auch aufzeigen. In Apostelgeschichte 5, 1 bis 11 hast du nicht die Sünde wider den Heiligen Geist, sondern die Sünde zum Tode. Das ist die Geschichte von Ananias und Sapphira, die gelogen haben. Hat einmal ein Bruder gesagt, wenn Gott heute in seiner Heiligkeit genauso vorgehen würde und jeden, der in der Gemeinde lügt, sterben lassen würde, dann gäbe es keine Gemeinde mehr, dann wären alle tot. Aber hier hat Gott seine Heiligkeit gezeigt. Ananias und Sapphira haben gelogen und haben gesagt, da ging es ums Geld, sie haben den Acker um diesen Betrag verkauft und hat sich sogar noch gefragt, der Apostel, habt ihr es wirklich um das Geld verkauft? Mann und Frau haben das gemacht, beide haben gelogen. Und dann lässt Gott sie beide sterben als Musterbeispiel. Das war eine Sünde zum Tode. Aber es ist nicht die Sünde wie der Heilige Geist gewesen. Die Sünde wie der Heilige Geist ist die Lästerung des Geistes, indem er sagt, das, was der Heilige Geist als Wunder getan hat, ist vom Teufel. Und es kommt nur in den Evangelien vor. Interessant ist, in die Lehrbriefe hast du auch solche Sünden zum Tode. Und dann sagen die Gläubigen meistens, weil sie sich nicht so auskennen, das ist die Sünde wie der Heilige Geist. Unsinn. 1. Korinther 5. Da geht es ja um die Sünde der Korinther. Und da geht es ja darum, dass hier eine Form von Blutschande war. In einer furchtbaren Weise, dass hier ein Mann war, der praktisch sich furchtbar versündigt hat auf dem sexuellen Gebiet. Und jetzt sagt die Bibel was ganz Einfaches. Sie sagt, er muss sterben. Er hat Raum zur Buße, er kann also Buße tun. Und zwar, der hat praktisch, das war wohl junger Mann, hat die Frau seines Vaters gehabt. Also von der Formulierung her war es nicht seine Mutter, sondern seine Stiefmutter. Gott geht dann öffentlich hin, um die Sünde zu geißeln, lässt den sterben. Aber er sagt, der Geist kann gerettet werden. Das heißt, trotz dieser Sünde, und es gibt, dass Gott Sünde vergibt, aber die Sünde hat eine Ebene überschritten, wo Gott den Menschen umbringt, wo er ihn sterben lässt. Das ist die Sünde zum Tode. Dann hast du natürlich noch Hebräer 10, 26 bis 31. Das sind Dinge, die einfach in diese Sache fallen, wo Gott zum Beispiel einen Menschen dahin gibt, dass er verloren geht, obwohl er wieder geboren war, wenn er bestimmte Dinge tut. Ist aber auch nicht die Sünde wie der Heilige Geist. Das, was hier beschrieben ist, der Abfall, da sagt er was ganz Einfaches. Wenn wir mutwillig sündigen, jetzt haben die Gläubigen natürlich Angst bekommen und sagen, oh, ich war schon mutwillig gesündigt. Er hat es nicht. Das ist was ganz anderes gemeint. Da steht im Griechischen etwas, und das haben wir leider im Deutschen nicht. Da steht, also wenn ein Grieche das liest, hätte er so gelesen, wenn wir andauernd, ununterbrochen, als Dauerzustand mutwillig sündigen. Das ist Präsensaktiv, und das meint immer Dauerzustand. Das ist nicht, dass mal jemand sündigt, sondern da entschließt sich jemand, dass er in Zukunft radikal sündigen will. Das ist eine Willensentscheidung. Und er sagt, wenn das jemand tut, dann tritt er das Blut Jesu mit Füßen, er verwirft seine Erlösung, das steht da in Hebräer 6. Und dann in 2. Petrus 2, ab Vers 20, wird es nochmal erklärt. Dort sagt er, denn wenn sie durch die Erkenntnis, da steht Vollerkenntnis, Vollerkenntnis ist Wiedergeburt, wenn sie durch die Vollerkenntnis des Herrn und Retters, Jesus Christus, den Befleckungen der Welt entflohen sind, also klar sich bekehrt haben, aber wieder darin verstrickt werden und überwunden werden. Das heißt nicht, dass man mal sündigt. Das heißt nicht, dass man in Sünde fällt. Ich habe Leute gekannt, die sind 10 Jahre, haben die in der Sünde gelebt. Die sind aber nicht abgefallen gewesen. Die waren bloß so schwach, dass sie es nicht mehr gepackt haben. Er sagt, wenn du überwunden wirst, wenn du letztendlich dann hingehst und da sagt die Bibel, wieder umkehren in 21 und da steht Pistrifas. Das ist das Wort für Bekehrung. Das heißt, die machen praktische Rückwärtsbekehrung. Das passiert nicht ohne weiteres und das passiert nicht schnell. Das kann Jahre, Jahrzehnte gehen. Aber es gibt einen Punkt, wo ein Mensch letztendlich sagt, ich will der Herr Jesus nicht mehr. Sagt, ich will jetzt die Sünde, ganz bewusst in die Sünde geht, mutwillig in die Sünde reingeht und sich zurückbekehrt. Wenn er da Grenze überschreitet, sagt die Bibel, dann gibt's kein Zurück. Die Bibel sagt klipp und klar, dann wäre es besser, er hätte sich nie bekehrt. Und sie sagt in Hebräer 10, letztendlich für den gibt es praktisch nichts mehr. Hebräer 6 und 10 sagt, es gibt kein Opfer mehr für den. Das ist aber auch nicht die Sünde wie der Heilige Geist. Das ist der Abfall. Also die Sünde zum Tode, 1. Korinther 5, und der Abfall. Aber es gibt in den Lehrbriefen keine Sünde gegen den Heiligen Geist. Und der Offenbarung auch nicht. Jetzt muss man halt sich das ganz nüchtern sachlich vergegenwärtigen, was das Matthäus-Evangelium hier für eine Rolle spielt. Wenn du jetzt Matthäus-Evangelium anguckst, es beginnt ja sofort gigantisch mit Matthäus 1, 1 bis 17 und da ist der Stammbaum. Ein Stammbaum von so einer gewaltigen Art, das hat bloß einen König. Der Jesus offenbart sich sofort im Matthäus-Evangelium als der König Israels. Das Zweite, die Bibel sagt, Matthäus 1, 1, Geschlechtsregister Jesu Christi, des Sohnes Davids. Sohn Davids ist ein Titel vom Messias. Man sieht es in Matthäus 22, 42. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Da heißt es Vers 41, als nun die Pharisäer versammelt waren, fragten sie Jesus und sprach, was denkt ihr von dem Christus? Also wer ist der Christus? Wer ist der Messias? Wer ist der Erlöser? Wessen Sohn ist er? Sie sagten Davids. Der Sohn Davids war der Titel vom Messias. Also wenn jetzt die Bibel beginnt, wenn ein Jude, einfach ein Jude, ein Rabbi oder so liest jetzt das Neue Testament, fängt das Matthäus Evangelium an, dann ist das Erste, was die Bibel ihm sagt, das ist das Geschlechtsregister Jesu Christi, er ist der Sohn Davids, er ist der Messias. Das ist brutal. Schaut der Name, Jesus heißt Retter, Christus heißt der Gesalbte. Hebräisch Maschiach. Er zeigt ihm sofort durch den Namen, er ist der Messias, und dann sagt er sofort, er ist der Sohn Davids, zweite Zeugnis, er ist der Messias. Also die Bibel bezeugt sofort, hier ist der wirkliche König Israels, der Messias. In Matthäus 3 siehst du Johannes der Täufer, er kündigt ihn an. Ich denke, man darf das einfach nicht unterschätzen, was Johannes der Täufer getan hat. Er war praktisch so wie jeder König, ein König stellt sich nicht selber vor, sondern ein König hat einen Herold. Herold war jemand, der König ausgerufen hat. Und zum Beispiel Johannes 1, 29. Am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht, siehe das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. Dann erklärt er, er war vor ihm. Ehe Abraham war, bin ich, sagt der Herr Jesus. Er zeigt, dass er kein Anfang, kein Ende hat, dass er immer gegenwärtig war. Und Johannes der Täufer sagt ganz klar, er war vor mir. Er ist der Herold. Und er verkündigt ihn und sagt, und das ist jetzt ganz wichtig, er ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Aber er sagt hier, Vers 11 zum Beispiel, der wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Wichtig. Wenn ihr jetzt das seht, das ist auch Geistestaufe. Die Bibel lehrt ganz klar, 1. Korinther 12, 13, die Taufe mit dem Heiligen Geist ist die Einfügung des Gläubigen in den Leib Jesu Christi. Er wird durch den Heiligen Geist in den Leib Christi hineingetauft. Die Taufe mit dem Feuer ist das Gericht. Er sagt nämlich, er wird sie mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Und jetzt ist interessant, wenn du Matthäus, Markus, Lukas, Johannes untersuchst, dann siehst du, dass immer, wenn die guten, Anführungszeichen, die Jünger oder so da waren, dann redet die Bibel nur von der Taufe mit dem Heiligen Geist. Wenn aber die Gegner da waren, redet sie von der Taufe mit Heiligem Geist und Feuer, dann bringt sie das Gericht auch. Schau, interessant, muss nur genau lesen, dann kommt man da drauf. Und dann beweist er und bewährt sich zum Beispiel, der Messias wird vom Todfeind natürlich angegriffen, Matthäus 4, die Versuchung Jesu. Und da versucht der Teufel ihn mit gefälschter biblischer Aussage hereinzulegen. Er versucht ihn, dass er hier praktisch beweist, dass er der Sohn Gottes ist. Braucht er nicht beweisen, wenn man das ist. Und das ist ganz wichtig, wenn man die Wahrheit hat, braucht man gar nichts beweisen. Wenn man die Wahrheit hat, braucht man nicht streiten, gar nichts. Die Wahrheit beweist sich selber. Und so geht der Herr Jesus vor. Er wehrt den Teufel ab, und zwar absolut mit dem Wort Gottes. Er wehrt ihn systematisch ab. Sagt, du darfst Gott nicht versuchen. Der Teufel zeigt ihm ja alle Reiche dieser Welt und will sie ihm geben. Der Jesus lehnt alles ab. Das heißt, er beweist hier wiederum, er wusste, sein Sieg beginnt erst mit dem Kreuz, mit dem Tod, mit der Auferstehung. Er wusste das. Er wusste, sein Reich beginnt erst reell für die Menschen zu werden, wenn der Heilige Geist ausgegossen wird, dann ist inwendig in uns. Jetzt ist interessant, er gibt eine Regierungserklärung ab. Er gibt eine Regierungserklärung ab, nicht fürs tausendjährige Reich, wie manche Missionswerke heute lehren, ich weiß nicht, wie man da drauf kommt, sondern er gibt eine Regierungserklärung ab für das Reich Gottes, für Christus in uns. Und das ist die Bergpredigt. Matthäus 5 bis 7, da siehst du ganz genau, was du als Gläubiger tun sollst. Also er geht hin und lehrt es klipp und klar und sagt, was du tun sollst, du bist das Licht der Welt, du bist das Salz der Erde, du sollst dich entsprechend benehmen, du sollst keine Gerechtigkeit haben wie die Pharisäer, du sollst letztendlich wissen, dass Gott für dich nicht mehr das mosaische Gesetz hat, sondern wenn du in Gedanken jemanden umbringst, hast du bereits die Sünde begangen, wo du Buße tun musst. Wenn du in Gedanken die Ehe brichst, musst du zu Gott gehen und genauso Buße tun. Er sagt, es ist viel dramatischer durch den Heiligen Geist, der in uns ist. Er zeigt, dass man hier letztendlich ja, ja, nein, nein sagen soll, nicht sich beweisen muss durch Schwören. Er sagt, liebt eure Feinde und hasst sie nicht. Er zeigt, wie man immer nur drauf gucken soll, dass Gott einen ehrt. Man soll nichts vor die Leute tun, soll letztendlich seine Almosen nicht vor die Leute geben und soll keine Schätze sammeln hier auf der Erde, sondern im Himmel. Er sagt klipp und klar, du kannst nicht zwei Herren dienen. Also er zeigt seine Radikalität, seine Ausschließlichkeit. Wir sollen nicht sorgen, wir sollen nicht richten. Und trotzdem sollen wir richten, laut 1. Korintherbrief, nämlich das Böse in der Gemeinde, aber nicht die draußen, die richtet Gott. Und er erklärt dann, jeder, der diese seine Worte tut, der ist der, das Haus auf der Felsen baut. Er ist der Fels. Also er beweist sich hier auch in der Schrift als der absolute Messias. Und er tut zum Beispiel, und das ist ganz wichtig, diese Zeichen und Wunder, Matthäus 8, 16 und 17, als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus mit einem Wort und heilte alle Kranken. Damit beweist er, er hat völlige Vollmacht über jede Finsternismacht, hat er auch heute. Er hat auch letztendlich Macht über die Krankheit und jetzt erklärt er was. Damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist, der spricht, er hat unsere Gebrechen weggenommen und unsere Krankheiten getragen. Jetzt kann man das nicht machen, was manche Kreise machen, dass sie sagen, im Opfer Jesu ist kranke Heilung drin. So wie er dir die Sünde vergibt, wenn du kommst und sagst, Herr, reinige mich in dein Blut, so muss Gott mir die Krankheiten wegnehmen. Lehrt die Bibel nicht. Sondern die Bibel sagt, diese ganze kranke Heilung Jesu war letztendlich eine Erfüllung von Jesaja 53,4. Es war ein Beweis seiner Messianität. Jetzt müssen wir einfach, wenn man Bibel genau liest, dann kannst du ganz viel nicht mehr lehren, was die Leute sagen. Da wird immer so Halbwahrheit verbreitet. Hebräer 2, Vers 3 und 4. Wie wollen wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten? Es geht um die Rettung. Diese wurde zuerst durch den Herrn verkündigt. Er hat ganz klar die Errettung verkündet, dass er sagt, Johannes 3, es sei denn, dass du von Neuem geboren wirst. Er hat die Errettung ganz klar verkündigt. Und dann sagt er, und ist uns dann von denen, die ihn gehört haben, bestätigt worden. Das sind die Apostel, die Ohrenzeuge, Augen- und Ohrenzeuge, sagen wir heute. Von denen ist bestätigt worden. Paulus sagt genau das Gleiche, Römer 8, Vers 9. Wer den Geist nicht hat, ist nicht sein. Hebräer 2, 4. Wobei Gott sein Zeugnis dazu gab. Zu was? Zum Herr Jesus, zum Messias. Der hat alle Wunder getan, der hat am Anfang alle geheilt. Der hat jeden geheilt. Jeden. Die Apostel haben am Anfang auch jeden geheilt, am Schluss konnten sie es nicht mehr. Könnt ihr ganz genau sehen in der Apostelgeschichte. Am Schluss muss Paulus und Trophimus und auch seine Leute, Timotheus, muss er Ratschläge geben. Er sagt einmal, es war nur das Erbarmen Gottes, dass der eine nicht gestorben ist. Und am anderen sagt er, trink etwas Wein um deines kranken Magens willen. Er kann das nicht mehr. Und zwar, wenn das ganz klar ist, er sagt hier, wobei Gott sein Zeugnis dazu gab, mit Zeichen, Wundern und mancherlei Kraftwirkungen und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Wem hat er das gegeben? Wisst ihr, kann doch nicht hingehen, wenn die Bibel sagt, er hat es ausdrücklich am Messias gegeben und den Ohrenzeuger. Da kann ich doch nicht sagen, im Jahr 2019 muss das Gott genauso tun. Das geht nicht. So kann ich mit der Bibel nicht umgehen. Sondern die hatten genau diese Zeichen. Natürlich kann Gott heute Kranke heilen. Jetzt gibt's aber drei Wege. Das ist was ganz anderes. Haben wir ja studiert. Wenn ich Gott bitte. Oder Jakobus 5 erwende. Aber hier hast du etwas, wo wir jetzt sind. Da war ein völliger Beweis seiner Messianität durch die Wunder, Todauferstehung, messianische Zeichen. Da ist alles praktisch passiert. Ich habe sie nochmal aufgelistet unter zweitens, also nochmal, Heilung eines Blindgeborenen. Und ihr könnt es sehen, dass das, obwohl das in der Bibel jetzt so nicht genannt wird, dass es so ist, zum Beispiel, da passiert ein messianisches Wunder und es passiert in dem Moment und die sind völlig überrascht. Und dann rufen sie, ist dieser nicht der Sohn David? Sie sagen sofort, das muss der Messias sein, weil es messianisch ist. Dann siehst du das Zweite, beim Blindgeborenen sagt er, seit die Erde besteht, ist es nie gehört worden, dass man Blindgeborenen die Augen geöffnet wurden. Also du siehst, das sind Wunder, wo keiner tun konnte. Das ist Messianität. Sie hätten jetzt, wenn man wieder zurückgeht in unser Kapitel, hätte sie einfach anerkennen müssen, damit sagen sie ja praktisch, die messianischen Wunder sind vom Teufel und sagen die anderen auch. Das ist relativ einfach. Natürlich gibt es Wunder vom Teufel. Das ist gar keine Frage. Da gibt es Wunder, die sind Autosuggestion, Placebo-Effekt. Wisst ihr, wenn eine Person in Lourdes heilt, die im völligen Gegensatz steht zum Evangelium, dann kannst du nicht sagen, das ist ein Wunder, das der Jesus gewirkt hat. Das sind Wunder, die aus anderen Quellen kommen. Wo das genau herkommt, kannst du oft gar nicht sagen. Aber eins ist klar, er hat bewiesen, dass er der Messias ist, im Matthäus-Evangelium. Er hat durch alles bewiesen, dass er es ist und sogar durch die über die biblisch bewiesenen Wunder des Messias, Jesaja 61 zum Beispiel, hinausgehende Wunder, die die Juden als Überlieferung hatten, die hat er auch noch getan, um ihnen zu beweisen, dass er wirklich der Messias ist. Also klarer kannst du das nicht beweisen. Und die Leute, die Masse sieht es, aber die Oberschicht, die pharisäische Oberschicht geht hin und sagt, diese Wunder sind vom Teufel. Und damit haben sie die Sünde wie der Heilige Geist begangen. Warum haben sie das gemacht? Wisst ihr warum? Neid, Eifersucht. Sie wollten nicht, dass der Jesus der Messias ist. Ich lese jetzt schon seit fast 2 Jahren Bücher, die versuchen, die Zeitgeschichte Israels zur Zeit, als das alles passiert ist, und auch die Umgebung, wie das so passiert ist, zu beschreiben. Und da wird immer klarer, auch wenn du das so liest,
Die haben alle gehofft, der Messias kommt und wirft die Römer aus dem Land. Hat er nicht gemacht. Er hat die Leute nicht von den Römern befreit, sondern vom Teufel. Das war der große Unterschied. In unserem Text steht, er hat Israel leergefegt. Er hat alle Dämonen rausgeworfen. Er hat die Dämonen hinweggetan, hat sie rausgejagt. Und unser Text sagt klipp und klar, als sie dann die Sünde wie den Heiligen Geist begehet, da ist eigentlich was Schreckliches geschehen. Und zwar, dann sagt der Herr Jesus, dann kommen sie zurück. Das ist etwas, man kann das in Worte gar nicht fassen. Da kannst du aber auch dann ganz viel erklären, was geschehen ist. Wenn du die messianische Wunder siehst und du sagst, es ist vom Teufel, obwohl der Jesus alle Dämonen weggetrieben hat, da entsteht dann ein Vakuum. Und jetzt sagt der Jesus, dann kommen die zurück. Er sagt an ihrer Stelle, bringen siebenmal Schlimmere mit, also es wird siebenmal schlimmer mit diesem Menschen, der vom Finsternis befreit ist, und dann zieht der Herr Jesus nicht ein. Das heißt zu Deutsch, als Israel hingeht und der Messias verwirft, wisst ihr, die Leute, die guten Willens waren, die haben sich bekehrt. Die haben sich dann auch am Pfingsten bekehrt. Alle Bekehrungen am Pfingsten waren Juden. Und am Anfang haben sich nur Juden bekehrt. Am Anfang ist der Paulus nur in die Synagoge gegangen, hat denen der Herr Jesus gepredigt, die haben sich alle bekehrt. Oder Großteil. Jetzt muss man das einfach nüchtern sachlich sehen. Aber es gab dann einfach die Gruppe, die gesagt hat, es ist vom Teufel. Die haben dann auch die Auferstehung geleugnet. Die haben alles geleugnet. Als dann nach der Apostelgeschichte 13,46, ich möchte uns die Stelle lesen, praktisch das Heil als Gericht vor Israel weggeht, 13,46 sagt die Bibel, da sagten Paulus und Barnabas freimütig, Vers 45 heißt, als die Juden jedoch die Volksmenge sahen, wurden sie voll Eifersucht und widersetzten sich dem, was Paulus sagte, indem sie widersprachen und lästerten. Das ist genau das Gleiche, was die Pharisäer gemacht haben. Da sagten Paulus und Barnabas freimütig, euch, also Israel, auch die Pharisäer, musste das Wort Gottes zuerst verkündigt werden. Da ihr es aber von euch stoßt, indem sie zum Beispiel sagen, du bist nicht der Messias, die Erlösung stimmt nicht, durch selbst des ewigen Lebens nicht für würdig achtet, siehe, so wenden wir uns zu den Heiden. Es muss es sich vorstellen, es ist ein Prozess. Damit ist Israel hingegangen und hat das Heil abgelehnt. Wisst ihr, was die Folge davon war? Jetzt kamen die Finsternismächte zurück, die Dämonen. Da ist dann Folgendes passiert, als Gericht 70, 71 nach Christus wurde der Tempel zerstört. Die Meinungen gehen auseinander, wie viel Leute damals gekreuzigt wurden. Ich sage mal so Hunderttausende. Da ging es Holz aus, so viel hat man gekreuzigt. Die Römer haben alles hingerichtet, was sie hinrichten konnten. Da haben Jerusalem belagert bis zum Gehnichtmehr. Und dann haben sie es eingenommen. Und Titus, das war ja der Sohn von Vespasian, der römische Kaiser, der wollte den Tempel erhalten, weil der war einer der Weltwunder, dieser Tempel. Also wenn du vom Toten Meer hochgekommen bist und bist auf den Skorpusberg oder auf den Ölberg gekommen, dann ist dieses gewaltige Gebäude mit Gold überzogen dargestanden. Es war eines der Weltwunder. Vor Gott war es kein Weltwunder, weil im Allerheiligsten war schon lange kein Bundeslade mehr. Er hat den Tempel nicht akzeptiert als göttlicher Tempel. Da war keine Bundeslade. Man hat es auch nicht mehr braucht, weil die neue Bundeslade ist Römer 3,25, der Herr Jesus. Das neue Opfer ist der Herr Jesus. Der neue Höherpriester ist er. Also das war jetzt nur noch Vorläufer. Aber Titus wollte das Weltwunder erhalten und hat seinen Soldaten verboten, den Tempel zu zerstören. Er ist sogar selber hingegangen und hat die aufhalten wollen. Aber die waren so in Raserei, weil solche Leute wie Flavius Josephus, die haben die schon in Wahnsinn getrieben. Durch ihre Kriegskunst, weil die Römer waren sauer. Und dann ist einer der Soldaten hingegangen, das haben sie auch gemacht, weil sie das Gold wollten, das ist ja dann geflossen. Dann haben sie die Fackel in den Tempel reingeworfen und dann ist der Tempel abgebrannt. Und dann ist das ganze Gold des Tempels geschmolzen. Jetzt muss man sagen, wieso blieb hier kein Stein auf dem anderen? Biblisch, die Prophezeiung, der Jesus sagt, da wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Klagemauer gehört nicht zum Tempel, das ist nur Stützmauer. Das ist gar nicht Tempel, das ist bloß Stützmauer vom Plateau. Jetzt ist das Gold in die Ritze der Steine hineingeflossen. Jetzt haben die römischen Soldaten in ihre Gier alles abgebrochen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Beim Gold, und so ist der Tempel genauso, wie es der Jesus prophezeit wird, vollständig abgebrochen worden. Jetzt kamen die Finsternismächte zurück. Da hat es dann solche Kämpferkette wie der Bagiora. Und das kann man sich nicht vorstellen. Die haben sich selber umgebracht. Die haben dann ihre eigenen Kinder geschlachtet. Man kann sich das nicht vorstellen, was da passiert. Und schon haben sie gegessen. Gell? Und dann wurde es immer schlimmer. Die Finsternismächte sind immer stärker zurückgekommen. Dann kamen die falschen Messiasse. Bar Kochba. Hat ab 131 nach Christus, dieser Bar Kochba hat versucht, sich als Messias zu beweisen. Und der hat den falschen Propheten. Das war ein Rabbi, der Rabbi Akiba. Und die Römer waren dann so brutal, sie haben dann Jerusalem dem Erdboden endgültig gleich gemacht. Sie haben also wirklich bloß den Tempel niedergemacht, sondern alles. Dann haben sie Jerusalem umbenannt, Aelio Capitolina, und haben gesagt, Todesstrafe, wenn ein Jude Jerusalem betritt. Jerusalem ist so vollkommen niedergemacht worden. Rabbi Akiba, ich habe jetzt aber erst wieder durch geschichtliche Schriften, ist mir wieder klar geworden, wie brutal die waren. Dann haben sie bei lebendigem Leib die Haut runtergezogen. Das nennt man häuten. Das haben sie früher öfters gemacht. Die haben einfach bei lebendigem Leib die Haut runtergezogen. Also das Gericht kam über sie. Und dann kam das Gericht Gottes. Wenn sie sich der Finsternis übergeben haben, hat sie Gott in alle Länder zerstreut. Und da sind sie in ihrem Elend gewesen. Galut-Juden nennt man das, die im Osten waren und die dann von den Russen verfolgt wurden, Pogrome, die von den Polen verfolgt wurden, die von den Deutschen verfolgt wurden, die von den Spaniern, die wurden von allen verfolgt. Also ist dieser Fluch über dieses Volk gekommen und trotzdem ist es auserwählte Volk. Und trotzdem hat Gott angefangen, Hesekiel 36 bis 39 mit ihnen zu tun, langsam das Volk zurückzubringen. Zuerst die Knochen, das ist die Gründung vom Staat Israel. Dann kommt langsam das Fleisch, ab 67, Rückeroberung Jerusalems. Heute ist Israel eine der stärksten, vor allem in der Technologie, Wirtschaftsmächte auf dieser Erde und wahrscheinlich mindestens die viertstärkste Militärmacht dieser Erde. Kann man sich nicht vorstellen. Das heißt, Israel blüht auf, ist jetzt alles da. Was fehlt ist, Hesekiel, der Schluss, der Geist. Der wird erst kommen, wenn sie sich bekehren, wenn der Herr Jesus sichtbar auf der Ölberg wiederkommt. Erst dann wird dieser Fluch endgültig ausgelöscht. Aber der Fluch hat begonnen mit der Sünde wider den Heiligen Geist. Das muss uns klar sein. Was für mich interessant war, es gibt ja messianische Juden, also richtige Juden, die sich bekehren und dann der Herr Jesus als Messias anerkennen. Die Statistik sagt was Hochinteressantes. Gott behandelt jetzt sein auserwähltes Volk, obwohl er körperlich, also langsam jetzt wieder der Staat Israel gegründet hat, Jerusalem zurückerobert hat und das tausendjährige Reich seine Wiederkunft auf dem Ölberg vorbereitet. Und Israel ist sein auserwähltes Volk. Aber er sagt klipp und klar, zwei Drittel werden sterben in den Endzeitkriegen, steht im Sacharja 13,8. Und es wird nur ein Drittel übrig bleiben und die werden sich alle auf einmal bekehren am Tag, wenn er wiederkommt. Wenn die sichtbare Wiederkunft Jesu geschieht, dann bekehren sich alle und dann kommt die letzte Ausgießung des Heiligen Geistes. Weil der Heilige Geist ist schon die Entrückung weg. Und wird dann über den Überrest Israels wieder ausgegossen. Und dann bekehren sich alle auf einmal. Und dann ist alles wiedergebracht, was Gott wollte. Und jetzt ist interessant, in der jetzigen Zeit behandelt Gott Israel geistlich wie die Heiden. Das ist interessant, wenn du nämlich in der Bibel liest, er sagt zu seinem Volk in der Regel, und das ist ein ganz wichtiges Indiz, es heißt im Hebräischen Am, das ist immer das Volk Gottes. Und dann plötzlich nennt er Israel, wenn sie sündigen, Goy oder Goyim. Er sagt, ihr seid Heiden. Und jetzt ist so, es bekehrt sich scheinbar prozentual im Vergleich zu der Gesamtbevölkerung Israels gleich viele Leute in etwa, wie sich bei den Heiden bekehren. Da gibt es ein Buch, das heißt Gebet für die Welt, da kannst du das alles sehen, wer sich wann, wo, wie viel sich bekehrt haben, wie viel es Gemeinde gibt. Also es bekehrt sich scheinbar in Israel. Und die werden dann messianische Juden, also wirklich Gläubige, die sind laut Epheser 2, 11 bis 18 genauso Gläubige wie wir, gehören zum Leib Christi, die brauchen aufs Gesetz nicht halten. Die werden dann wieder geboren und es sind ungefähr gleich viel wie letztendlich bei den Heiden. Die haben die Decke Moses, das ist auch eine Folge von der Sünde wider den Heiligen Geist. Man muss das einfach sehen, die Sünde wider den Heiligen Geist war etwas Schreckliches. Trotz diesen Beweise, trotzdem, dass der Jesus alles getan hat, geht sie hin und versündigt sich furchtbar. Und dieser Fluch hat sich bis heute ausgewirkt. Das, was in Israel passiert, im modernen Israel, das ist die Erfüllung von Hesekiel 36 bis 39. Aber zum Beispiel die orthodoxen Juden, man nennt sie die Galut-Juden, die sind immer noch ganz stark unter dieser Fluchlinie. Ist brutal. Und das wird erst aufgehoben, wenn letztendlich der Jesus wiederkommt. Und jetzt können sich natürlich Juden bekehren. Und da möchte ich was ankündigen. Einfach, ich habe das oben ausgelegt. Das ist ein Büchle, wo erklärt wird, wie sich, wenn ich es richtig gezählt habe, glaube 20 Rabbiner bekehrt haben. Das ist von den messianischen Juden, wie es ist, wenn sich ein richtiger Jude bekehrt. Ist also für mich dramatisch, das Buch. Aber dass Israel sich ganz dem Erlöser zuwendet, alle sich zum Jesus wendet, sich radikal bekehrt, Israel wie das auserwählte Volk so ist, dass sie ausschließlich Gläubige sind, das wird erst passieren, wenn der Jesus auf der Ölberg wiederkommt und praktisch seine Füße auf dem Ölberg steht und dann letztendlich das tausendjährige Reich vor ihm aufgerichtet wird. Das ist halt das Dramatische, was ja ab Vers 43 beschrieben wird. Er hat das Haus Israel leer gefegt, er hat alle Finsternismächte hinweggetan, durch seine Vollmacht über die Dämonen, über die Finsternismächte. Wenn Israel, gesetzter Fall, der Herr Jesus als Messias sofort nach der Auferstehung angenommen hätte, dann wäre sofort das tausendjährige Reich entstanden, wäre sofort das tausendjährige Reich aufgerichtet worden. Jetzt hat sich's 2000 Jahre verzögert, weil Israel diese Sünde wie den Heiligen Geist begangen hat, diesen Fluch auf sich hat und wenn dieses Schreckliche passiert ist. Und jetzt sind sie, Epheser 2, 13 bis 18, ich möchte uns die Stelle lesen. Das ist einfach wichtig, dass man hier die Bibel versteht. Da sagt die Bibel, jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, das sind wir die Heiden, nahegebracht worden durch das Blut des Christus. Denn er ist unser Friede, der aus beiden, Jude und Heiden, eins gemacht hat und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat. Das war der Unterschied von einem Mensch, entweder hat es zum Volk Israel, zum auserwählten Volk gehört oder zu den Heiden. Indem er in seinem Fleisch die Feindschaft des Gesetzes der Gebote in Satzungen hinwegtat, das mosaische Gesetz, um die zwei, das ist wieder Jude und Heide, in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften. Das ist der Wiedergeborene. Wenn ein Jude wiedergeboren wird, ist er kein Jude mehr und ist kein messianischer Jude, dann ist er ein Gläubiger. Aber wenn ein Gläubiger aus der Heide, jemand von uns, sich bekehrt, dann ist er kein Heidechrist, sondern er ist ein Gläubiger. Die beiden in einem Leben mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hatte. Und er kam und verkündigte Frieden. Euch, den Fernen, das sind die Heide, der Brief geht in Epheser, und den Nahen, das ist Israel, das sind die Jude. Denn durch ihn haben wir beide, Israel und die Heide, also wir, den Zutritt zu dem Vater in einem Geist. Und vorher sagt er, wart ihr alle fremd. Also da siehst du, es gibt jetzt nur noch eine Heilskörperschaft. In dieser dritten Erscheinungsform des Reiches Gottes ist Christus inwendig in uns, beim Juden und beim Heide. Dann gehört er zum Leib Christi, er wird in einem Geist zu einem Leib getauft. Aber es bekehrt sich eben jetzt vom auserwählten Volk nur eben prozentual, in etwa gleich viel wie die Heide. Und beim Rest geschieht Hesekiel 36 bis 39. Jetzt sind wir schon so weit, Israel ist schon so weit fertig, es fehlt nur noch die Geistesausgießung. Die kann aber nicht geschehen, wenn nicht Sacharja 12 bis 14 geschieht. Das heißt, dieser Krieg um Jerusalem, wo alle Völker um Jerusalem sich versammeln und wo es furchtbar zugehen wird, das kann man sich nicht vorstellen. Und am Höhepunkt dieses Tages, wer das nachlesen will, steht in Sacharja 14, das wird ein Tag sein, wo es morgens um 6 Uhr nicht Tag wird. Die Bibel sagt, dieser ganze Tag wird Finsternis sein. Und dann am Abend wird es Licht werden, weil das Licht dieser Welt kommt. Gegen 18 Uhr wird Licht kommen. Da kommt der Jesus sichtbar wieder auf der Ölbank. Jetzt ist das Licht dieser Welt da und dann bekehren sich alle Juden auf einmal. Aber bis es soweit ist, hat die Sünde wieder den Heiligen Geist und dieses furchtbare Geschehen, das hier die Pharisäer angezettelt haben, das Volk Israel, jetzt sage ich es einmal vorsichtig, ins Elend gebracht. Also muss das einfach einmal sehen. Apostelgeschichte 13,46, wo Paulus ganz klar sagt, wenn ihr nicht wollt, gehe ich zu den Heiden, das ist das, was heute noch gilt. Dann siehst du schattenbildlich, wenn du weitergehst, wir werden das noch studieren, du kommst in Matthäus 13, dann passiert hier etwas, ich möchte es nur vorab anreißen, an jenem Tag ging Jesus aus dem Haus hinaus. Aus welchem Haus? Aus dem Haus Israel, setzte sich an den See. In manchen alten Übersetzungen steht nur Meer. Und zwar, er setzt sich ins Völkermeer, er geht von Israel weg und geht zum Völkermeer zu den Heiden. Und jetzt betritt er das Schiff. Schiff ist die Gemeinde. Also da siehst du, was Gott tut. Und jetzt haben wir einen ganz wichtigen Punkt. Das ist jetzt dieser geistliche Aspekt. Du hast immer wieder Gläubige, die diese Dinge nicht verstehen und die nicht gesehen haben, dass nur in den Evangelien das überhaupt möglich ist, die Sünde wie den Heiligen Geist zu begehen. Die kommt da sonst nirgends. Wisst ihr, wenn die Sünde wie der Heilige Geist für uns gefährlich wäre, da hätte doch der Paulus das schreiben müssen, dramatisch, hätte gesagt, ihr Gläubige begeht ja nicht die Sünde wie der Heilige Geist. Genauso Petrus, der das ja live miterlebt hat. Wisst ihr, was sagt der Petrus? Wisst ihr, und als ich angefangen habe mit der pfingstcharismatischen Bewegung, die Geister zu prüfen, ob das wirklich der Geist Gottes ist, da hat man mir gesagt, ja, pass bloß auf, dass du die Sünde wie der Heilige Geist nicht begehst. Aber wisst ihr, in 1. Johannes 4,1 steht was ganz anderes. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Die Bibel sagt ganz klar, du musst die Geister prüfen. Und die Sünde wie ein Heiliger Geist, das ist mir erst zu spät klar geworden, konnte ich gar nicht begehen, wenn ich prüfe. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Wir müssen ganz nüchtern sachlich die Geister prüfen und müssen Offenbarung 12,10 auch praktizieren, was heißt, nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus, den hinabgestürzt wurde der Verkläger der Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben oder Seelenleben nicht geliebt bis in den Tod. Offenbarung 21,7, genauso wichtig, dramatisch. Wer überwindet, der wird alles ererben. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Wisst ihr, ich muss die Geister prüfen, ich muss sie überwinden, aber ich kann die Sünde wie der Heilige Geist nicht begehen. Ich kann abfallen. Ich kann die Sünde zum Tode begehen. Wenn ich bestimmte Sünde begehe, dann muss man die Leute warnen und sagen, du musst genau wissen, was du dir erlaubst. Es gibt Sünde, da wird dich Gott töten. Gar keine Frage. Es gibt einen Abfall, wenn du mit der Sünde insofern dich arrangierst, dass du sagst, ich will Jesus nicht mehr, ich will Jesus nicht mehr wegen der Sünde und es nachhaltig, radikal genauso tust wie bei einer Bekehrung, wirst du abfallen. Aber die Sünde wie der Heilige Geist kann ich nicht begehen. Wenn zu mir jemand kommt und sagt, ich habe Angst, gibt Leute, die kommen und sagen, ich habe Angst, die Sünde wie der Heilige Geist begangen zu haben, dann sage ich, wenn du schon Angst hast, dass du die Sünde wie der Heilige Geist begangen hast, dann hast du 100% nicht begangen. So ist Erfechtung. Und dann erkläre ich ihnen eigentlich, zeige ihnen das, dass sie sie gar nicht tun können. Also es braucht niemand Angst haben, dass die Sünde wie der Heilige Geist geht. Wenn ich zum Beispiel hingehe und ganz klar offen sage, wenn in diesen Kreisen, wo ich ja herkomme, die Leute durch angebliche Geisteswirkungen rückwärts umfallen, dann ist es nicht der Heilige Geist, dann habe ich nicht die Sünde wie der Heilige Geist begangen. Erstens stimmt es, dass nicht der Heilige Geist ist. Zum Zweiten, selbst wenn ich mich irre würde, ich kann die Sünde wie der Heilige Geist gar nicht begehen. So, ich muss die Geister prüfen. Die Bibel sagt, wenn du rückwärts umfällst, bist du von der Schlange gebissen. Wenn du rückwärts umfällst, bist du unter dem Gericht Gottes. Und sie sagt klipp und klar, wenn du letztendlich wirklich Gott dienst, dann stehst du fest, stabil. 1. Korinther 16, 13, dann bist du fest. Wenn ich das feststelle, kann ich die Sünde wie der Heilige Geist gar nicht begehen. Wisst ihr, und von daher kann ich nur jeden beruhigen, der die Angst hat, dass er die Sünde wie der Heilige Geist begangen hat oder hier Angst hat, dass er irgendwas einmal gesagt hat oder getan hat. Er braucht keinerlei Angst haben. Er hat sie nicht begangen, er kann sie nicht begehen und er wird sie auch nie begehen können. Weil man es nur in der Evangelie tun könnte. Wisst ihr, ich muss einfach die Bibel so nehmen, wie sie ist. Wenn was drinsteht, dann meint sie so. Wenn sie nur die Sünde wie der Heilige Geist in der Evangelie darstellen, sonst nicht. Ja, Entschuldigung, die Apostel haben es doch nicht vergessen, oder? Haben sie die Apostel vergessen bei den Lehrbriefen? Hat es der Herr nicht inspiriert? Wäre schon Lästerung. Sondern es ist einfach so. Dann ist es halt so, dass nur in der Zeit möglich war. Und das sagt die Bibel auch glasklar. Und darum verschwindet die Sünde wie der Heilige Geist nach den Evangelien vollständig. Und nur die Pharisäer und die Juden zur Zeit Jesu konnten diese Sünde begehen. Und darum sagt er es, in diesem Zeitalter war dann keine Vergebung möglich und im zukünftigen, das heißt in der Zeit der Gemeinde. Das ist aber nur der Anfang, wo sie sich bekehren konnte. Das ist alles zu Lebzeiten dieser Generation. Und er sagt auch klipp und klar, so wird es mit dieser Generation geschehen, wenn er die Parallelstelle liest. Er sagt, so wird es mit dieser Generation geschehen. Und zwar, ich denke einfach, dass es wichtig ist, dass man hier im Endeffekt vielleicht nochmal in Ruhe sich die andere Stelle ansieht, aus dem Markus-Evangelium, genauso Lukas. Das sind Stellen, wo dann einzelne Sachen ein bisschen deutlicher noch erklärt werden. Es ist einfach so, wie soll ich das nennen? Du musst eigentlich nur wie ein kleines Kind alle Puzzlestücke von der Bibel zusammensetzen, dann hast du ein ganz klares Bild. Sag klipp und klar, so wird es mit dieser Generation gehen. Nicht mit allen, nur mit dieser Generation. Und diese Sünde wie der Heilige Geist konnte nur diese Generation begehen. Aber jetzt ist mir nur eine Passage wichtig, die der Herr Jesus hier einfließen lässt, und das ist Vers 25. Jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, wird verwüstet. Keine Stadt, kein Haus, das mit sich selbst uneins ist, kann bestehen. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, und zwar, ich muss das einfach einmal nüchtern sachlich sehen, dieses Prinzip, das gilt natürlich auch wieder für die neutestamentliche Gemeinde. Die Bibel geht davon aus, wir sind eins in Christus. Wenn ein Haus anfängt, uneins zu werden, und dass ein Haus nicht uneins wird, also eine Gemeinde, wir haben ja auch schon 2, 3 Trennungen im Laufe unserer Gemeindegeschichte hinter uns, wobei ich sagen muss, manche Dinge kannst du nicht verhindern. Philipper 3 sagt etwas, und wenn man nach dieser Regel vorgeht, dann wird man keine Trennung herbeiführen. Da heißt es, Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich, vergesse, was da hinten ist, strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Ich jage auf das Ziel zu, dem Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Lasst uns alle, die wir gereift oder erwachsen sind, so gesinnt sein. Wenn ihr über etwas anders denkt, so wird euch Gott auch das offenbaren. Doch wozu wir auch gelangt sein mögen, lasst uns nach derselben Richtschnur wandeln und dasselbe erstreben. Sobald du dich der Bibel unterwirfst und sagst, für uns gilt nur die Bibel, dem unterwerfen wir uns. Dasselbe erstrebst. Volle Erkenntnis Jesu Christi. Es steht in Epheser 4 von 11 bis 16, dass das unser Ziel ist. Volle Erkenntnis Jesu Christi. So wie es die Bibel sagt, das vollkommene Opfer. Dann wird keine Uneinheit im Reich Gottes sein. Es kommt immer nur Uneinheit, wenn Hader, Neid, Streit, Eifersucht, eigene Ehre, wenn diese Dinge kommen, wenn man Lehrer annimmt, die nicht biblisch sind, dann gibt es Trennungen. Wenn aber eine Gemeinde sich an Philipper 3 hält, gibt es keine Trennung. Wissen wir, man kann unterschiedlicher Meinung sein und kann vielleicht, der eine ärgert mich, der andere ärgert mich nicht, das gibt's alles normal, wir sind Menschen. Aber es ist kein Grund für eine Trennung, versteht ihr? Auch kein Grund für Uneinheit. Wenn dann Uneinheit kommt, wenn jemand wirklich die andere Dinge will, dann ist besser, die Trennung wird herbeigeführt. Nämlich dann geht das Haus nicht unter. Wenn aber das Haus bei dem bleibt und sich die ganze Zeit die Schädel einschlägt, dann geht es unter. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn der Jesus sagt, ein Haus darf nicht uneins sein und es braucht nicht uneins sein. Wenn es nach der biblischen Richtlinie vorgeht, dann gibt es überhaupt kein Problem. Dann kann man auch großzügig sein, wenn jemand was anders sieht. Wenn die Bibel sagt, ja klipp und klar, der Herr wird es offenbaren. Wo wir aus der Pfingstschwäche rausgegangen sind, ich kam aber von meiner Lehrberufung, ich hatte ja den Auftrag, das lehrmäßig zu fixieren. Ich hatte bestimmte Erkenntnisse, aber ein Teil von den Brüdern, ein Bruder hat mir mal gesagt, du bist mit dem Zungenreden, sehe ich ganz anders wie du. Die hatte das noch nicht. Da musst du nur warten. Da musst du nur warten. Wenn alle Philipper 3 praktizieren, und ich gebe euch den Rat, lest einmal Philipper 3 ab Vers 15 in Ruhe durch, dann hast du Einheit in der Gemeinde ohne Gleichschaltung. Gleichschaltung riecht immer noch Sekte. Weil du kannst in der Gemeinde auch unterschiedliche Meinungen haben. Das ist normal. Aber die Grundzüge müssen stimmen. Also mir ist das noch wichtig, weil der Jesus das einfach aufführt, jedes Recht, das mit sich selbst uneins ist und jedes Haus geht unter. Und darum müssen wir eifersüchtig darüber machen, dass wir Philipper 3 praktizieren. Dass wir schön in der Mitte bleiben, die zentrale Dinge betonen, die Nebendinge nicht betonen. Auch kein Streit anfangen, auch wegen menschlicher Dinge nicht, wegen Nebensachen nicht. Wir würden dann dem Herr dagegen gehen und dann kommt er und richtet. Und wenn jemand sich gar nicht an die biblischen Dinge hält, dann stößt der Leuchter der Gemeinde um. Das ist das Einzige, was ich befürchte. Und da muss man einfach sagen, Herr, erbarm dich, dass der Leuchter nicht umgestoßen wird. Aber mir ist ganz wichtig, wenn man jetzt das nochmal vor seinem geistigen Auge vorbeigehen lässt, mir ist das wichtig vom Geistlichen her, die Sünde wie der Heilige Geist konnte nur ein Jude zur Zeit Jesu begehen. Wir selber brauchen keine Angst haben, Geister zu prüfen. In 1. Thessalonicher 5, 21 steht klipp und klar, prüfet alles, alles, das Gute behaltet. Ich muss sogar prüfen. Wenn ich zum Schluss komme, dass ein Geist oder eine Wirkung völlig gegen die biblische Regeln ist, dann muss ich ganz klar sagen, es ist nicht der Heilige Geist. Entschuldigung. Von daher bin ich 1000% sicher, dass ich nie die Sünde wie der Heilige Geist begangen habe, auch nie begehen konnte, sondern ich habe zu Recht das getan, was die Bibel sagt, geprüft. Und da sind halt Dinge rausgekommen, die manche Leute nicht gefallen haben. Das gehört aber dazu. Das muss man ganz nüchtern sachlich sagen. Aber nochmal, Sünde wie der Heilige Geist hat nur jemand begehen können, der zur Zeit Jesu gelebt hat. Der die Wunder und Zeichen des Messias gesehen hat und dann hingegangen ist, wie die Pharisäer, und gesagt hat, das ist vom Teufel. Und darum sagt er, so wird es dieser Generation gehen. Dann hat er die Dämonen rausgefegt und weil sie die Sünde wie der Heilige Geist begangen haben, ihn abgelehnt haben, kamen die Finsternismächte zurück, hat ihnen die Zerstörung des Tempels beschert, hat ihnen Bar Kochba gebracht, hat ihnen die Zerstreuung unter alle Völker, hat ihnen unendliches Elend, viele Pogrome, alles gebracht. Es sei ihre Gnade, bringt Gott sein auserwähltes Volk aber zurück. Aber es bekehrt sich eben nur wie bei den Heiden die Einzelne. Und die Endbekehrung geschieht erst. Und dann ist auch der Flug weg. Wenn sich der Überrest Israels, steht es ja 13,6, dass ein Drittel nur übrig bleibt, wenn die sich bekehrt und in Jesaja 32 wird es beschrieben, dann wird der Heilige Geist nochmal ausgegossen über ganz Israel. Und dann ist die Heilsgeschichte vom Volk Israel vollendet, dann hast du das tausendjährige Reich. Wisst ihr, mir ist das jetzt insofern heute Abend auch wichtig, dass wir die Bibel so lesen, dass wir die heilsgeschichtlichen Dinge verstehen. Und ich habe eine Bitte. Wenn ihr etwas habt, das nur in die Evangelien kommt, dann seid vorsichtig. Dann müsst ihr hintergucken die Lehrbriefe. Warum kommt es nicht? Weil es gibt Dinge, Fußwaschung zum Beispiel, kommt nicht in die Lehrbriefe. Warum nicht? Weil es keine Erweisung für die Gemeinde ist. Wisst ihr, ihr müsst immer gucken, was ist Israel bezogen, was ist nur gewesen zur Zeit Jesu und was hat der Herr dann die Apostel nicht angewiesen. Und wenn man so die Bibel wirklich ernst nimmt, dann wird man sich weder links noch rechts verirren, dann wird man auch nicht so eine Sekte, wie es viele werden. Sondern dann bleibt man der Tempel des Heiligen Geistes, dann bleibt man wirklich das lebendige, Erführungszeichen, Schiff, wo der Herr Jesus drin fährt. Und wir fahren dem Völkermeer, dann ist man wirklich jemand zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Ich möchte beten. Ja, Jesus, danke dir, dass du uns dein kostbares und teures Wort gegeben hast und dass wir die Heilsgeschichte sehen können. Wir sehen, wie du diese messianische Wunder getan hast, wie du aber auch Jesaja 61, alle Wunder, die im Messias auch direkt von der Bibel zugeschrieben werden, getan hast, wie du verworfen wurdest, indem dir unterstellt wurde, dass es Dämonen waren, die es getan haben, der Teufel selber. Diese Sünde wie der Heilige Geist, ich danke dir, dass du so klar zeigst, dass das für die wiedergeborene Gemeinde, dass das für uns heute kein Thema mehr ist. Dass wir aber aufpassen müssen, dass wir bestimmte Sünde meidet und vor allem, dass wir nicht in den Abfall gehen. Aber der du das gute Werk in jedem von uns angefangen hast, du wirst das vollenden. Du sagst auch 1. Korinther 10, dass du niemand über seine Kraft versuchen wirst, und so können wir ganz ruhig sein und dir dem Lamme folgen, wohin du gehst. Ich möchte auch in der Gemeinde diese Grundzüge stabilisieren und so eins sein und dir dem Lamme folgen, wohin du gehst, uns nicht auf Nebengleise, auf menschliche Dinge führen lassen, sondern wirklich dir dem Lamme folgen, wohin du gehst. Wir beten dich dafür an. Amen.